DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkat.
Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der DocPod mit Doc Pablo.
Und mit Doc Falk.
Pablo, wir haben heute eine irre Geschichte zu erzählen. Wirklich irre.
Also total crazy. Also pass auf.
Ja, pass auf.
Wie ziehen wir es auf?
Weiß ich nicht.
Erstmal dein Schicksal, dein bitteres Schicksal. Erst einmal.
Okay.
Deiner Perspektive.
Okay. Ich möchte gerne meinen Facharzt für Allgemeinmedizin machen. Für Allgemeinmedizin und für Innere Medizin. Und ich bin mit dem Facharzt für Allgemeinmedizin fast fertig. Um das den Hörern nochmal verständlich zu machen, für diesen Facharzt braucht man zum einen bestimmte Voraussetzungen, wo man bestimmte Zeiten an bestimmten Kliniken oder aber Arztpraxen und so weiter und so fort gearbeitet hat. Man braucht zum zweiten bestimmte Eingriffe, die man durchgeführt hat, bestimmte Untersuchungen, die man gelernt hat. Und man braucht zum dritten, speziell im Fach Allgemeinmedizin und im Fach Gynäkologie, eine Ausbildung in der sogenannten psychosomatischen Medizin. Jetzt kann jeder, der unseren Podcast seit längerem hört, sich denken, das ist für mich die ganz besondere Qual, die psychosomatische Medizin. Aber ja, man muss es machen. Das bedeutet, das ist auch gar nicht so ohne. Also das sind, ich glaube, 80 Stunden, die aber nicht gleichzeitig gemacht werden dürfen, sondern da müssen bestimmte Abstände dazwischen sein. Und
damit der Reifungsprozess, nicht wahr?
Genau, ja, bestimmt. Nein. Ich weiß es nicht. Sicher. Und ich habe diesen Kurs am Wochenende sozusagen die letzten Einheiten gemacht und bin dann damit jetzt fertig und habe dann jetzt diese Grundvoraussetzungen, die ich brauche, um bei der Ärztekammer den Facharzt anmelden zu können und dann praktisch die Facharztprüfung zu machen, habe ich damit, was die psychosomatische Medizin angeht, geleistet. Und da war ich auch ganz froh und habe mich gefreut. Nun ja,
ja.
Jetzt war der Kurs, ich sag mal, schon psychosomatische Medizin brachte so seine Schwierigkeiten mit sich, weil es auch einfach nicht mein Gebiet ist. Jetzt machte ich den Kurs auch noch bei einer Kursleiterin, wo man durchaus sagen kann, na ja, gewöhnungsbedürftig. Das wusste ich von Anfang an und habe das trotzdem halt gemacht. Und es ist ein gewöhnungsbedürftiger Kurs mit auch mal zum Entspannen in der Mittagspause Gong und ein bisschen Trommeln und ein bisschen esoterisch auch angehaucht. Und wir nehmen ja diesen Podcast am Montagabend auf, deswegen genau, muss man sagen, also so. Gestern, es war Sonntag, ich habe das also am Wochenende über mich ergehen lassen und habe das dann mit Freude abgeschlossen. Und heute saß ich in der Klinik und bekam vom Hagemeyer eine WhatsApp. Dann mache ich die so auf und sehe Bilder von meinem Kurs am Wochenende. Da hatte nämlich irgendjemand von den Leuten dort mitgefilmt. Und mein erster Gedanke war, wie zur Hölle kommt, woher weiß der Hagemeyer, dass ich bei diesem Kurs war? Weil ich habe es ihm nicht erzählt. Und ich erinnere mich mal ganz gut an die Dinge, die ich den Leuten erzähle. Und dann rufe ich den Hagemeyer an, sage, ja, dieser Kurs, du hast mir doch mal er hat das gesagt.
Jetzt erzählst du.
Aber Pointe noch nicht ganz. Erst so ein bisschen hinführen, bitte.
Genau. Also nochmal zur Vorrede, also, du machst jetzt keine Ausbildung in, also nur ich will es nur korrigieren, damit das der Eindruck jetzt nicht gänzlich verzerrt ist. Also du machst jetzt keine Ausbildung in Psychosomatik im Sinne einer Facharztausbildung,
sondern nein. Ist
sozusagen eine ergänzende, ne, so ein Modul quasi, der sozusagen zur Facharztausbildung Allgemeinmedizin gehört.
Genau. Ne? Genau, ich bin kein Psychiater, ich bin kein psychosomatischer Mediziner, aber genauso wie ein Jahr Intensivmedizin zur Ausbildung des Internisten gehört, gehört eben ein Modul psychosomatische Medizin zur Ausbildung des Allgemeinmediziners. Das ist nun mal so.
Genau. Und da lernst du so Sachen kennen, dass es die Psyche gibt und wie die mit dem Körper zusammenhängt und so.
Ich würde es gar nicht so vertiefen, weil es einfach so psychosomatisch ist.
So, und dann bist du natürlich jetzt in so einem abgefahrenen, esoterischen Mist gelandet, also wirklich.
Naja, Mist würde ich es nicht nennen, sondern es ist ein von der Ärztekammer zertifizierter Kurs, ne? Das muss man auch sagen. Wir wollen hier niemanden wissen.
Ja, genau. Genau, aber es ist ein zertifizierter Kurs. Dieser Kurs ist auch, dazu gehören ja auch diese sogenannten Balint-Gruppen, wo man also frei reden kann. Und Balint ist ein hoch anerkannter Psychoanalytiker gewesen, der also ganz, ganz Basales den normalen Ärzten auch vermittelt, nämlich, dass man zu seinen Gefühlen und Gedanken ganz unverstellt steht und darüber auch.
Ein bisschen wie der Mist, den der Hagemeyer immer erzählt.
So, genau. Und so, sich selbst versteht einmal, das ist wichtig, und dann aber auch den Patienten versteht in seiner Not. Wenn der also wirklich sagt, ich schaffe das nicht mehr und so, dass man ihn da auch ernst nimmt, ne? Weil so das hat so der Balint so ein bisschen entwickelt auf dieser so mitfühlenden, emotionalen Ebene.
Genau, man soll selber, die Rolle des Patienten einnehmen. Das ist die Idee.
Ja, genau. So. Und das hat ganz viel mit Emotionen zu tun. Und jetzt ist der Falk, der ja mit Emotionen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, nicht so viel am Hut hat.
Nicht so
unendlich. Ist jetzt in so einem ESO-Trommler-Kurs gelandet.
So, also wie du es erzählst, ist es irgendwie doch fast noch lustiger.
Ja, genau. So, Entschuldigung, wo ich als wirklich, also ich darf sagen, ich bin fundiert ausgebildet, psychologisch war.
Entschuldigung,
aber wo ich die Nase wegschmeiße, Entschuldigung, wo ich mit dir gerne Didgeridoo mitspielen würde in dem Kurs. Aber es ist mir verwehrt. Nicht aber ist mir verwehrt gewesen, mein großartiges Vergnügen heute, als ich plötzlich ein Video bekam von einer völlig verzweifelten Kollegin. Ihr wurde ein Video zugespielt von ein Kollege von ihr spielt ihr das Video zu, oder ein befreundeter Arzt oder weiß ich nicht, spielt ihr das Video zu, und diese eine Kollegin war total entsetzt, dass das jetzt ein psychosomatischer Kurs sein soll. Und diese Kollegin ist in meinem, ja, wenn man Intervisionskreis, also wir Psychotherapeuten haben zur Qualitätssicherung unserer eigenen Arbeit, gerade auch wenn wir niedergelassen sind und alleine auf weiter Flur, gehört es mit dazu zu einer guten Qualität der Therapie, der Behandlung, dass wir uns untereinander auch treffen und miteinander Fälle besprechen. So, ob wir auf dem Holzweg sind oder so oder nicht. Und uns gegenseitig so ein bisschen entspannen. So, und da kommt jetzt dieses wichtige Video.
Aber das ist nicht die Pointe der ganzen Geschichte. Nein.
Das sage ich ja nicht. Und dann echauffieren die sich alle. Es kann ja nicht sein, dass das ein Kurs ist.
Ach, das war in einer WhatsApp-Gruppe oder wie?
Das war in meiner WhatsApp-Gruppe drin. Ja, die haben alle über dieses Video hergezogen und alle gesagt, das kann ja nicht sein, das ist ja furchtbar. Und dann schreibe ich rein in die WhatsApp-Gruppe: Mein Kumpel Falk Stürkert, der war auch schon mal in so einem komischen Kurs.
Aber du wusstest nicht, dass es dieser Kurs war.
Weil meine Kollegin ist ja hier in Oberbayern und du hast es ja irgendwo da bei dir im schönen Frankenland gemacht. Also deshalb habe ich gesagt, es ist ja irre. Es gibt noch so einen Kurs, wo der Falk auch drin war. Und dann schreibe ich dich an und sag: Falk, schau mal, hier ist noch mal so ein Kurs. Warst du nicht bei so einem Kurs?
Und dann bekommst du von mir einen Screenshot dieses Videos zurück mit einem Pfeil drin, der auf mein Gesicht zeigt, weil ich nämlich auf diesem Video drauf bin. Und du hast mich zum einen nicht erkannt und zum anderen war ich just in diesem Kurs, in diesem Video drauf. Es ist wirklich, wirklich lustig. Es ist lustig.
So, und man muss dazu sagen, zur Ehrenrettung, es ist kein Stalking, wir wollen hier niemanden verscheißern oder diffamieren, es ist ein großer Zufall, dass die Kollegin von mir diesen Kollegen kannte, der diesen illegalen Film aufgenommen hat. Und dem
das war nicht mal ein Psychologe oder sowas, das war ein Urologe. Ich habe es rausbekommen, weil ich habe ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Es ist ganz witzig, ich habe ein desaströses Namensgedächtnis. Namen sind für mich das Schlimmste überhaupt. Aber wenn ich die Augen zumache, kann ich mir ganz genau vorstellen, wer in dem Kurs war und wer was gesagt hat und wer welchen Job hat. Ja, das merke ich mir nach einem Mal sagen. Ich weiß noch nicht, wie die heißen. Ja. Und deswegen habe ich die Augen zugemacht und habe überlegt, wer saß denn? Erst habe ich überlegt, wann war das? Das habe ich relativ einfach rekapitulieren können. Und dann habe ich überlegt, wer saß in diesem Moment wo? Und da hilft so ein leicht fotografisches Gedächtnis. Und dann habe ich tatsächlich rausbekommen, wer das Video gemacht hat, allein anhand der Erinnerung. Das war geil. Da war ich fast ein bisschen stolz.
Das ist doch geil, oder?
Ja.
Musst du dir mal vorstellen, was dein Gehirn alles Tolles kann.
Ja, Wahnsinn.
Und was mein Gehirn alles Tolles kann.
Nicht so, Entschuldigung. Pablo.
Wahnsinn. Jetzt wollen wir über was anderes reden,
oder? Wir wollen eigentlich pass auf, ich habe gedacht, ich nutze diese Geschichte als kleine Überleitung zum zweiten Teil dieses Podcasts. Nämlich habe ich auf der Fahrt, also dieser Kurs befand sich ungefähr 100 Kilometer von meinem Wohnort entfernt und es gibt natürlich nichts Schöneres, als am Samstag und am Sonntag jeweils 100 Kilometer hin und 100 Kilometer zurück zu fahren zu einem Kurs, der 10 Stunden dauert.
Ja.
Und das waren dann nur 20 von, waren das 10 Stunden? Nee, es waren sogar nur 8 Stunden, waren das nur 16 von 80 Stunden, die ich machen musste. Also kannst du dir vorstellen, wie lange ich gelitten habe. Nun denn, es waren die letzten zwei Tage.
Und ich dachte mir, gespielt oder was hast du da getrommelt?
Sag getrommelt.
Was hast du da gemacht?
Ich habe getrommelt.
So geil, wer dich kennt, ja, der weiß, wie du gelitten hast.
Ja. Und auf dem Weg dorthin habe ich Podcast gehört. Was sollte ich sonst tun? Und zwar einen Podcast von Stern, und zwar Stern Crime. Und da geht es um Fallanalytiker und diese und jene. Und da ist auch ganz oft der Name unseres gemeinsamen Freundes, Herrn Nedopil, gefallen. Herr Nedopil, entschuldige bitte. Herr Nedopil, Professor
emeritierter Chef der Forensik in München.
Ja. Genau, der auch Beate Zschäpe wohl begutachtet hat. Und da habe ich mir einfach überlegt, einfach mal das Thema anzusprechen, mal schauen, wo uns unser Gespräch hinführt. Und zwar, wie faszinierend das ist, wenn man diesen Fallanalytikern und auch diesen forensischen Psychiatern, diesen psychiatrischen Begutachtern, wenn man denen zuhört. Und da hat eben eine ganz irre These in den Raum gestellt. Und die wollte ich jetzt einfach mal mit dir besprechen. Und zwar sagte die, es werden zu viele Männer verurteilt. In der Gesellschaft, jetzt nicht juristisch verurteilt, ne, sondern Gewalt, Männer und so. Da sagte der Interviewer, na wieso, 80% der Gewalttaten gehen doch von Männern aus. Wieso wären dann zu viele? Oder wieso steht der Mann ihres Erachtens zu sehr im Mittelpunkt des gewalttätigen Interesses? Sondern sagte sie, weil es gibt faktisch keine Gewalttäter, die eine sorglose Kindheit hatten. Und sie sagte, hinter jedem fast jedem gewalttätigen Mann steckt eine Mutter, die ihren Job nicht richtig gemacht hat. Ich habe das jetzt sehr verkürzt dargestellt und bitte steinigt mich nicht für diese provokante These. Es ist nicht meine und es ist, wie gesagt, eine verkürzte Darstellung. Aber sie sagt im Grunde genommen, dass Frauen einen sehr, sehr hohen Anteil an männlicher Gewalt haben, weil die Mutter ist nun mal die Bezugsperson, die allererste. Sie sagt, da kann man gendern, wie man will. Männer gebären keine Kinder. Und sie sagt, die Mutter ist oft für die Gewalttaten des Sohnes verantwortlich. Und das fand ich eine so provokante These, aber von einer extrem renommierten Wissenschaftlerin, dass ich mir gedacht habe, jawohl, das ist was, das muss ich mit dir mal besprechen.
Ja. Das würde ich, also das kann ich nur unterstreichen. Also das ist auch, wenn man ein bisschen tiefer geht und schaut, woher diese mörderische Wut, ja, das ist es ja, was letztlich eben den Männern zum Impuls dann führt, diese mörderische Wut, woher die kommt.
natürlich. Also ich hatte die Gedanken so noch nie, dass jetzt im Grunde genommen man sagen kann, ja gut, okay, die letztendliche Verantwortung für einen gewalttätigen Mann trägt die Mutter. Das finde ich irgendwie sehr ödiposal irgendwie.
Ja, also fällt mir nicht so. Die Mutter trägt die Verantwortung natürlich über die Erziehung, ja, wenn man das mal so ein bisschen so streckt, weil wir wissen, die Prägung, die wir haben als Menschen, auch Männer werden von Frauen geprägt. Ja, das heißt, wenn die Mutter uns so erzieht mit ihrer herzlosen, sadistischen oder auch vernachlässigenden Art und Weise, also uns keine Sicherheit und keinen Schutz gibt, dann sind wir natürlich mit einer schlechten Kindheit als Männer dazu eher, wie soll ich sagen, schicksalhaft, ne, so, dazu in der Lage, unseren Impulsen viel leichter nachzugeben, eben diese mörderische Wut, die wir dann im Streit kriegen, ne, oder im Impuls, der nachzugeben, weil wir halt wissen oder weil wir nie, ja, genetisch, das weiß man heute auch, das kann man fast sagen, genetisch durch Verhalten nicht geprägt wurden, da eine Hemmung zu haben. Ja? Also wir sind durch eine herzlose Erziehung als Männer ohne diese soziale Hemmung, und wenn wir dann Kraft haben und diese mörderische Wut haben und die Situation es ermöglicht, kann dieser Impuls eher durchbrechen.
Jetzt stelle ich aber mal die ganz provokante These in den Raum. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es gibt vermutlich deutlich mehr Väter, die ihre Töchter schlecht behandeln, als Mütter, die ihre Söhne schlecht behandeln. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich sage es jetzt einfach mal. Vielleicht gibt es auch gleich viele. Aber warum gibt es denn dann nicht so viele gewalttätige Frauen?
Die Frauen, die sind ja im Rollenbild ganz anders. Ja, also wir leben ja in einer Männerwelt. Das heißt, Männer unterscheiden
sich von Frauen
oder haben sozusagen, ja, haben also das innere Bild, nicht so zu sein wie eine Frau. Und wie ist man nicht wie eine Frau? Ja, das ist so, das ist jetzt eine,
das ist aber auch eine steile These, ne?
Nee, das ist so. Also die gerade auch narzisstische Männer, die ja zu dieser mörderischen Wut und zu diesen Impulsausbrüchen neigen, antisoziale Männer, die sind ja in der Tradition, sich von der Frau zu unterscheiden. Das heißt, männliche Aspekte, Kraft, Stärke, Willensstärke, Eindeutigkeit, keine Gefangenen machen, Geradlinigkeit, Härte. Das sind ja so männliche Qualitäten. Und die leben natürlich diesen, also sozusagen die Perversion dieses Rollenmodells ist dann natürlich der gnadenlose Mörder, ja, oder der impulsive Täter, der eben auch genau geradlinig ist. Und die weibliche Rolle ist halt weich, moderierend, empathisch. Und das ist ja ein Rollenmodell, das der typische Mann in seiner Männerrolle, wenn er narzisstisch ist und so ablehnt. Also welcher Mann will sich denn wie eine Frau verhalten? Ja, und dadurch hast du natürlich schon diese Autosuggestion im Mann, dass ich darf nicht weich sein, ich darf nicht moderieren, ich darf nicht aushalten, wenn ich mal Misserfolge habe, ich darf nicht einstecken. Ja? Das ist die große Autosuggestion, die Männer in ihrer Männerrolle haben. Also auch Männer, das muss man auch wissen, die nicht sehr klug sind. Also die meisten Impulsstraftaten sind ja auch von nicht sehr klugen Männern.
Und was ist mit tatsächlich geplanten sadistischen Straftaten? Das ist ja meistens so, dass es schon Männer sind, die nicht ganz blöd sind.
Genau, also wenn je elaborierter, je geplanter das Ganze ist, desto klüger ist der Täter und desto eher wird er auch nicht erwischt. So. Das gehört dazu. Und die, klar, wie viel Leichen jemand im Keller, das muss jeder mit sich selber ausmachen, sei es im übertragenen Sinne oder ganz konkret. Aber ich finde, diese Bewusstheit, dass Frauen durch ihre Art anders aggressiv sind und dadurch auch nicht straffällig werden im herkömmlichen Sinne, sondern das irgendwie, ja, um die Ecke machen quasi, ja, oder.
Du würdest dieser These also zustimmen?
Ich finde die These gut, weil es eben diesen narzisstischen, diesen weiblichen Narzissmus und diesen weiblichen Täter beschreibt, der auch durchflutscht in unserer Gesellschaft.
Und dann würde uns doch mal,
was die Frauen nicht so haben, und das ist ihr Glück. Die Frauen sind tatsächlich nicht so impulsiv wie Männer. Also das ist, glaube ich, genetisch, hormonell, also ich glaube, dass das Testosteron da eine Rolle spielt.
Wahrscheinlich.
Dass die Frauen nicht so explosiv und impulsiv sind und sie sind nicht so stark. Das heißt, dem Mann kann schon mal, wenn der richtig Dampf macht oder Dampf hat im Kessel, dann ist er natürlich, ist auch eine Gewalt dahinter. Bei der Frau ist das nicht so gefährlich. Aber wenn ein Mann zuschlägt, kann das schon mal tödlich enden.
Das stimmt. Und die Frau hat natürlich auch die große Gefahr, dass wenn sie Gewalt anwendet, das Echo dann weniger gut vertragen kann, insbesondere wenn es sich um einen Mann handelt. Beim Mann ist die Gefahr nicht so groß. Das ist ein interessanter Podcast gewesen und es würde uns mal interessieren, was ihr zu dem Thema denkt. Steckt hinter einem gewalttätigen Mann eine schlechte Mutter? Ich finde die These super provokant. Schreibt es uns doch mal in die Kommentare, am besten bei Facebook, da diskutieren wir ja aktuell ohnehin extrem viel. Und mir ist aufgefallen, es diskutieren häufig halt nur die Leute, die in irgendeiner Weise versuchen, momentan, was das Corona-Thema angeht, sehr destruktiv zu wirken. Und ich finde, wenn ihr halbwegs vernunftbegabt seid und Bock habt, da einfach mal mitzudiskutieren, dann unterstützt uns doch mal ein bisschen, weil es ist doch manchmal sehr, sehr müßig, mit diesen Menschen zu diskutieren. Ansonsten schaut unsere Videos und bleibt unbedingt gesund.
Und wie immer, geht achtsam mit euch um.
Dieser DocPod wurde gesponsert vom Medic Center Nürnberg, Ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um die Grippeimpfung.